Zuckerbrot und Peitsche. Der Leute-Talk bei Bild. Mit Janina Kirsch und Tanja May.
Willkommen zu einer neuen Folge Zuckerbrot und Peitsche nach einer wirklich turbulenten Woche, über die wir jetzt ausführlich sprechen werden. Nicht nur Tanja ist heute hier im Studio, wie immer an meiner Seite, sondern wir haben das erste Mal in der Geschichte von Zuckerbrot und Peitsche auch männlichen Besuch. Hauke Herrs, stellvertretender Ressortleiter Bildunterhaltung bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Sehr schön. Hauke ist da, denn Hauke ist nicht nur in der ganzen Till Lindemann-Recherche um Rammstein, ich würde sagen, mit drin gewesen, sondern du bist auch selbst Musiker, machst selber, ja, wie würdest du deinen Musikstil beschreiben?
Indie-Rock.
Indie-Rock.
Also nicht ganz so hart wie Rammstein.
Nicht ganz so hart wie Rammstein. Und jetzt können sich sicherlich alle schon denken, es geht natürlich um genau dieses Thema heute auch bei uns in der Sendung, um Rammstein. Seit rund 2 Wochen beherrscht Deutschlands international erfolgreichste Band Rammstein die Schlagzeilen. Es geht nicht um ihre Musik, sondern um Vorwürfe, mit denen sich allen voran Frontmann Till Lindemann auseinandersetzen muss.
Rammstein auf der Bühne in München beim ersten von 4 Konzerten mit insgesamt 250.000 Besuchern. Die aktuellen Konzerte stehen unter besonderer Beobachtung. Hintergrund: mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen teilweise anonym Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Sie schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Als erster hatte die Nordirin Shelby Lynn bisher ungeklärte Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger am 25. Mai öffentlich gemacht. Sie behauptet, dass ihr bei einer Backstage-Party im Rahmen des Konzertes in Vilnius K.O.-Tropfen verabreicht worden seien. In einer Konzertunterbrechung sei sie unter die Bühne des Stadions gebracht worden, wo sie angeblich Sex mit Lindemann haben sollte. Sie habe abgelehnt, könne sich aber an den weiteren Verlauf des Konzertes nicht erinnern. Erst auf der Aftershow-Party sei sie wieder zu sich gekommen. Zurück im Hotel entdeckte Shelby Lynn nach ihrer Darstellung ein tiefblaues Hämatom an ihrem Körper und behauptet nun, misshandelt worden zu sein. Von wem? Sie kann sich daran nicht mehr erinnern. 2 Tage nach den Vorwürfen von Shelby Lynn äußert sich die Band auf Twitter. Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Am Samstag danach äußert sich die Band in einem längeren Statement, doch der Name Lindemann fällt gar nicht, er wird im Namen der Band weder kritisiert noch in Schutz genommen. Auch werden die Vorwürfe nicht explizit dementiert. Stattdessen wird darum gebeten, sich nicht an öffentlichen Vorverurteilungen zu beteiligen. Ebenso zeige man Verständnis für die mutmaßlichen Opfer, die ein Recht auf ihre Sicht der Dinge haben. Man nehme die Vorwürfe außerordentlich ernst. Im Zuge ihrer Schilderungen melden sich mehrere Frauen zu Wort, die ähnliche Szenarien wie Shelby beschreiben. Die YouTuberin Kayla Shikes berichtet am 3. Juni in einem 37-minütigen Video über ein Erlebnis, das sie selbst im Sommer 2022 rund um ein Rammstein-Konzert in Berlin erlebt haben will. Sie sei am 4. Juni 2022 mit einer Freundin im Berliner Olympiastadion von Rammsteins Castingdirektorin Alena Makieva auf eine Aftershow-Party gelockt worden. Die Influencerin sagt, sie habe schnell bemerkt, in welcher Situation sie sich befinde.
Bis dato war ich der Überzeugung, dass ich da einfach zu einer ganz normalen Party bin und auf einmal checke ich, ich bin hier als Sexobjekt.
Castingdirektorin Makieva sagt gegenüber Welt, zwar hätte sie Kayla zu einer Aftershow-Party eingeladen, aber diese sei nach ein paar Minuten wieder gegangen, weil sie nicht ihr Handy habe abgeben wollen. Lindemann habe sie nie getroffen. Manche der geschilderten Vorfälle bewegen sich in einer Grauzone. Bisher hat noch keines der mutmaßlichen Opfer den Vorwurf der Vergewaltigung erhoben. Doch die laut gewordenen Vorwürfe von jungen Frauen, die diese Vorfälle angeblich am eigenen Leib erlebten, haben dem Ruf von Rammstein schwer geschadet.
Ja, die Schlagzeilen um Rammstein-Frontmann Till Lindemann, sie reißen nicht ab. Liebe Tanja, du warst tatsächlich das erste Mal in deinem Leben auf einem Rammstein-Konzert, das erste Konzert in München, was sie gespielt haben. Was hast du da erlebt? Und gab es irgendwelche Aussagen der Band auf der Bühne möglicherweise auch zu den aktuellen Vorwürfen?
Also ich muss sagen, bei 70.000 Menschen bekommt man natürlich nicht alles mit, was da passiert. Es gab ja auch eine kleine Demonstration auf der einen Seite des Olympiastadions in München. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil ich war auf der Westseite. Und um mich herum, muss ich sagen, waren nur Fans, die einfach ja, happy waren, die Bock hatten auf dieses Konzert, die konnten es kaum erwarten, bis es dann losging. Und die Laola ging ja schon, bevor Rammstein überhaupt auf die Bühne kam, ging die Laola schon durchs Stadion und die haben wirklich darauf gefiebert, dass die Band kommt. Und mir wurde gesagt, Rammstein geht raus und die sprechen nicht. Also die machen ihr Programm, aber die ist jetzt nicht so, wie wenn jetzt eine Helene Fischer oder eine Beatrice Egli auf die Bühne gehen. Die reden ja dann immer mit den Fans und sagen, hey, hallo München, wir freuen uns da zu sein. Und immer nach zwei Songs wird ja dann irgendwas gesagt. Das macht Rammstein nicht. Aber es gab tatsächlich nach diesem ersten Konzert ja Neuerungen, die noch vor zwei Wochen bei dem Konzert in Litauen eben nicht auf der Bühne waren. Also zum ersten Mal die Bühne, also die Band ist ja dann am Ende des Konzertes, haben die sich hingekniet und haben sich verbeugt vom Publikum, haben sich auch bedankt, dass München sie so nett aufgenommen hat. Und es ist ja ein Song auch nicht gespielt worden. Und da wissen wir aus dem engsten Umfeld der Band, also Pussy, der Song Pussy, das ist der, wo Till Lindemann dann immer auf dieser riesen Peniskanone sitzt. Der ist nicht gespielt worden aus Respekt vor den Vorwürfen gegen die Band. Und das ist ein ganz klares Zeichen von Seiten der Band, dass man die Vorwürfe auf jeden Fall ernst nimmt. Auch wenn die Band sich ja distanziert hat, hat gesagt, es ist nicht wahr, was einzelne Frauen behaupten. Das stimme nicht, sagt die Band ganz klar. Das muss man auch immer wieder ganz deutlich sagen, weil noch sind es ja nur Vorwürfe und Unterstellungen, es ist nichts bewiesen. Und gestern aber doch bei dem ersten Konzert doch das ganz klare Zeichen, dieser Song wird nicht gespielt, eben als Zeichen an die Frauen.
Konkret gesagt wurde aber nichts.
Die haben sich jetzt nicht darauf, also zu diesen ganzen Vorwürfen haben die nichts gesagt, nein.
Du hast gerade schon diese Peniskanone angesprochen. Rammstein ist ja bekannt dafür, dass sie provozieren. Es gibt diese, ja, fast schon legendäre Peniskanone, die, wie du auch gerade gesagt hast, dann, wenn das die Pussy kommt, auch benutzt wird, auf der Till Lindemann dann ja, reitet. Für dich ist das also ein Zeichen, und das hast du auch hinter den Kulissen gehört, dass das bewusst nicht zum Einsatz kam.
Genau.
Auch diese Peniskanone nicht.
Genau, also das war ganz, ganz bewusst. Die Band hat sich natürlich vorher auch zusammengesetzt. Die haben ja jetzt auch, ist ja kein Geheimnis, haben wir auch schon veröffentlicht. Es gibt eine Anwaltskanzlei, die ja jetzt versucht, im Namen der Band all das aufzuklären, was da gerade im Raum steht. Also diese Anwaltskanzlei spricht mit allen, mit der Band, mit allen, die drumherum beteiligt sind, auch versucht wohl auch mit den Frauen zu sprechen, die diese Vorwürfe in den Raum stellen. Es gibt auch eine Kommunikationsagentur, die sich jetzt eben darum kümmert, diesen Schaden da jetzt irgendwie einzufangen. Und bevor das Konzert losging, saßen die auch alle zusammen, haben natürlich überlegt. Und wie gesagt, wir wissen auch aus dem allerengsten Umfeld der Band, dass die schon betroffen sind. Und man hat ja auch gemerkt, also nach dem Konzert flossen ja sogar Tränen auch bei einem der Bandmitglieder. Und das zeigt ja, wie angespannt die natürlich gerade sind. Und mir wurde gesagt, aus dem engsten Umfeld der Band, die wissen gerade selbst nicht, was da passiert. Also die können sich das teilweise gar nicht erklären. Und man darf nicht vergessen, da gibt es ja auch Familien, also die haben ja auch Frauen, die haben Kinder. Ja. Und das merkt man einfach, das beschäftigt die Band extrem.
Darüber reden wir auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Lass uns noch mal einmal bei diesem Konzert bleiben, weil du gerade so schön beschrieben hast, dass die Fans, ich würde das jetzt mal als sehr loyal bezeichnen, ne? Also dass die sich nicht so sehr beeindrucken lassen haben von diesen ganzen Vorwürfen, also dass die Stimmung trotzdem weiterhin unter den Fans gut war, zumindest das, was du erlebt hast.
Enorm war die Stimmung, also die war wirklich enorm. Mhm. Also 70.000 Menschen haben da wirklich gefeiert und mitgesungen. Und es ist ja immer schön, wenn man dann diese harten Jungs sieht, alle tätowiert, also im Publikum meine ich jetzt, wenn man die dann sieht und wie sie sich in den Armen liegen und die Songs mitsingen. Und wie gesagt, dauernd die Laola und Applaus und jeder hat fotografiert. Und dann auch am drittletzten Lied gehen ja dann 70.000 Handylichter an. Und also auch bei Rammstein wird es dann doch auch sehr emotional.
Hauke, würdest du die Fans von Rammstein als besonders loyal bezeichnen?
Absolut. Also die haben ja auch schon wahnsinnig viele Skandale mit dieser Band erlebt und mögen die ja auch deswegen, dass die sich nicht den Mainstream-Medien, wie die das ja gerne nennen, immer wieder erklären, was natürlich auch bei all dem, was Rammstein benutzen, auch viel Erklärungs... Also bräuchten sie auch viel Zeit und Platz, um sowas alles zu erklären. Und die Fans sind das ja gewohnt und für die gehört das mit dazu. Ich glaube, dass diese Vorwürfe, die jetzt da gemacht worden sind, trotzdem einige nachdenklich haben werden lassen. Wir haben ja auch mit vielen Fans vor dem Konzert gesprochen. Da gibt es schon einige, die sagen, wenn das wahr ist, dann gehe ich nicht mehr zu einem Konzert. Aber bis da nichts weiter bewiesen ist, glaube ich, geht jeder echte Rammstein-Fan weiter zum Rammstein-Konzert.
Es gibt immer wieder Berichte über eine sogenannte Black Box, also eine schwarze Box, die irgendwie zum Einsatz kommt während eines Konzertes. Was hat es damit auf sich, Tanja?
Naja, diese Box, das ist ja eigentlich bei jedem Konzert, Hauke, du weißt das noch besser als ich, bei jedem Konzert, da die Bühne natürlich viel höher gebaut ist, als der Boden ist, ist ja immer ein sogenannter Hohlraum unter der Bühne. Und diese Blackbox, also die ist dann verhangen natürlich und das ist der Moment oder das ist der Rückzugsort für Till Lindemann, für einige andere von dieser Band, die sich dann kurz zurückziehen, immer zwischen den einzelnen Songs. Und da, so behaupten ja einige Frauen, soll es dann eben zu Begegnungen gekommen sein während der Songs oder während dieser kurzen Pausen. Und da soll es dann angeblich sogar auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Wissen wir alle nicht. Wie gesagt, steht alles im Raum. Bei dem Konzert, ich saß da schon und habe mir überlegt, wie in dieser Kürze der Zeit, also Till Lindemann, ich habe nämlich genau auf die Uhr geguckt, der war 3 Minuten weg. Und als er dann zurückkam, war er auch noch umgezogen. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, okay, das ist dann wirklich alle Achtung, wenn in der kurzen Zeit dann auch noch was passieren soll. Wobei muss man auch sagen, bei diesem ersten Konzert jetzt in München, auch das eine Neuerung zu den Konzerten vorher. Es gibt immer zwischen Song 9, das ist dieser berühmte Song 9, da wird dann der Song Zeit gespielt. Der geht dann über in eine kleine Pause. Das ist der Deutschland-Remix und dann geht immer Till Lindemann von der Bühne. Also das ist so seine kurze Pause. Und normalerweise, so wurde mir auch von Rammstein-Fans gesagt, ist er dann so 8-9 Minuten weg und kommt dann zurück auf die Bühne. Und jetzt in München war es schon auffallend und auch das hat uns dann, das enge Umfeld der Band hat mir das dann auch bestätigt. Ganz bewusst war das ganz, ganz kurz. Also er kam nach maximal 3 Minuten, war er wieder da. Er hat sich dann auf der Bühne hingekniet und hat seinen Bandkollegen zugeguckt, weil die machen dann so eine Performance, da ist er nicht involviert. Er kniete am Rand der Bühne, hat zugeguckt, ging dann nochmal ganz kurz weg und dann war er wieder da. Also man hat gemerkt, diese Pausen, dass Till Lindemann weg ist von der Bühne, das ist vorbei. Mhm. Also das machen die natürlich jetzt auch ganz bewusst.
Um sich zu schützen.
Um sich zu schützen, damit da nicht wieder jemand behaupten kann, da ist irgendwas passiert hinter der Bühne.
Eine zentrale Figur, über die wir unbedingt sprechen müssen, ist Alena Markiewa. Die bezeichnet sich selber als Casting-Direktorin. In all den, man muss noch mal sagen, teilweise anonymen Berichten von Frauen spielt diese Alena Markiewa aber immer irgendwie eine Rolle. Sie soll, so berichten es diverse Frauen, junge Frauen gecastet haben, angeschrieben haben, ob sie zu den Konzerten kommen wollen, ob sie auf die Aftershow-Partys kommen wollen. So berichten es die Frauen. Und soll denen auch Anweisungen gegeben haben, wie sie sich zu kleiden haben. Einige berichten, dass man darauf geachtet hat, dass sie darauf geachtet haben soll, dass diese Frauen auch möglichst jung sind. Was wissen wir über diese Frau?
Hauke, magst du was sagen oder soll ich?
Gehört schon lange zu dem Umfeld von Rammstein, hat sich selber auch immer als Casting-Direktorin vorgestellt und hat tatsächlich, das muss man sich vorstellen, wie so eine Art Türsteherfunktion. Die Band feiert das Konzert danach mit einer Party. Und wie in jedem Club hat man natürlich jemanden, der sagt, da sollen auch die richtigen Leute zusammenkommen, das soll zusammenpassen, die müssen alle mit was miteinander zu tun haben. Und das hat sie gemacht. Das heißt, sie hat geguckt, welche Leute in diese Aftershow-Partys reinkommen. Aber hat sie jetzt anscheinend nicht nur, so lauten die Vorwürfe, nicht nur darauf geachtet, dass diese Mischung gut passt, sondern dass da halt auch viele junge Frauen mit anwesend sind, die toll aufgemacht sind. Und so kommt der Vorwurf von einer Konzertbesucherin, hat diese Person einen Teil, einen kleinen Kreis, dann in einen Spezialraum gebracht, wo die dann auf Till Lindemann gewartet haben und wo denen dann angeblich von ihr gesagt worden ist, hier sollt ihr dann Sex mit Till Lindemann haben.
Wie gesagt, auch da, ne, sind alles Vorwürfe.
Genau, absolut. Und das ist natürlich nur das Bild, was sich zeichnet, was viele Frauen berichten, dass diese Frau immer eine zentrale Rolle gespielt habe bei einer Art von Rekrutierung, wenn man das jetzt mal so nennen kann. Aber natürlich sind das alles Vorwürfe, die noch geprüft werden müssen.
Die Band, das darf man nicht vergessen, die Band hat sich ja inzwischen auch schon von Alena Markiewa distanziert.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was macht die jetzt? Ist sie noch Teil dieser Band? Nein. Laut unseren Informationen nicht mehr, aber sie soll angeblich in München gewesen sein, jetzt wo das Konzert stattgefunden hat.
Genau, es kann auch sein, weil sie postet extrem viel bei Instagram, muss man sagen. Also man hat schon den Eindruck, dass sie sich da ein bisschen wichtiger nimmt, als sie es vielleicht jemals war. Also auch, sie hatte ja nie ein Anstellungsverhältnis. Also auch das haben wir aus dem Umfeld der Band erfahren. Die hatte keinen Arbeitsvertrag. Die hat das alles so aus freien Stücken gemacht. Die war wie so ein Groupie, Edelgroupie und ist mit der Band gereist und hat natürlich ganz, ganz viele Fotos, auch mit Till Lindemann, mit allen Bandmitgliedern, weil sie einfach immer im Umfeld dieser Band war. Man hat sich inzwischen von ihr distanziert. Die Band hat sie ausgeschlossen. Also sie hat keinen Zugang mehr zum VIP-Bereich, zum Backstage. In München wurde mir im Vorfeld gesagt, weil sie hat gepostet, das war auffallend, also bevor das Konzert losging, hat sie gepostet aus der Fußgängerzone in München mit ihrer Freundin, die wiederum aus USA eingereist kam nach München. Und die Band hat wohl gewusst, dass sie da ist im Stadion, also Alena Makeva soll da gewesen sein. Aber es wurde uns auch erzählt aus dem Umfeld der Band, dass sie hatte ganz normale Tickets. Also sie muss da irgendwo in dem Block gesessen haben, wo ich auch saß. Aber sie hatte keinerlei Zugang mehr zur Band. Es gab ja auch in München gar keine, diese Row Zero, um die es ja immer ging. Also diese zwischen erster Absperrung und Bühne. Da war ja nochmal dieser besondere Platz, den gab es ja jetzt in München auch gar nicht.
Wo viele dieser Frauen dann angeblich gestanden haben und von da aus dann zur Aftershow-Party gekommen sind. Diese Aftershow-Partys gehören zu vielen Konzerten dazu, nicht nur bei Rammstein. Aftershow-Partys nicht solcher Art, wie sie von diesen Frauen beschrieben werden, sondern Aftershow-Partys nach Konzerten machen viele, viele Künstler. Gab es denn in München, wissen wir das, gab es dort eine Form von Aftershow-Party oder ist die Band einfach direkt ins Hotel und hat sich eingeschlossen?
Also unsere Informationen sind, dass es keine Aftershow-Party gab, dass die Band ins Hotel zurückgefahren ist. Ob die sich natürlich da in einer der Suiten noch getroffen haben und vielleicht nochmal angestoßen haben oder was getrunken haben, könnte ich mir vorstellen, dass das so war. Aber offiziell gab es keine Aftershow-Party.
Mhm. Lass uns nochmal über diese Persönlichkeit Till Lindemann sprechen, weil ich glaube, dass viele Menschen, die sich vielleicht noch nicht so mit Rammstein beschäftigt haben, auch vielleicht gerne wissen wollen, was ist das eigentlich für ein Mensch, was ist das eigentlich für ein Typ? Es gibt den Mann auf der Bühne, es gibt den Mann hinter der Bühne, es gibt die Privatperson, es gibt den Künstler. Er ist natürlich seit vielen, vielen Jahren im Showbusiness. Er war schon immer sehr umstritten. Er ist in Leipzig geboren, aufgewachsen bei Schwerin. Die Mutter ist Kulturjournalistin, der Vater Kinderbuchautor. Was ist das für ein Typ, Hauke? Was ist das für ein Typ Künstler? Und warum reiben sich auch so viele Geister an Till Lindemann?
Da ist einmal diese Bühnenfigur, die natürlich wahnsinnig provozierend ist. Wir haben ja vorhin über den Ritt auf der Peniskanone gesprochen, das ist ja nur ein kleiner Teil. Und wenn man sich die 20 Jahre Karriere von Rammstein anguckt, haben sie immer in ein paar Jahren immer wieder einen Skandal, an die nächste Skandalsau durchs Dorf getrieben. Das ist natürlich immer eine Provokation, das regt viele Leute auf, auch zu Recht. Wie ich vorhin ja gesagt habe, Rammstein haben viele Sachen einfach nicht erklärt, warum sie das machen. Und das wirkte dann auf mich auch häufig so, dass sie viele Dinge einfach machen, um halt zu provozieren einfach. Oder gar nicht, um irgendwas anzuschieben und einen Gedankengang oder irgendwas zu diskutieren, sondern einfach nur der Provokation wegen. So, das ist das eine. Das heißt, dieses Bühnentier, Till Lindemann, riesengroß, breit, muskulös, hat benutzt, wie wir gerade gesehen haben, das Mikro gern als Phallus-Symbol. Das provoziert natürlich viele, da reimen sich viele dran. So, dann hast du aber, was du aus dem Umfeld des Freundeskreises hörst, eigentlich einen ganz anderen Eindruck. Und wenn man den mal erlebt
hat. Wie ist der denn?
Also völlig zurückhaltend, sehr vorsichtig, sehr freundlich. Das soll jetzt nicht heißen, dass der immer vorsichtig und freundlich ist. Aber es ist ein völlig anderes Bild, eine völlig andere Person als die, die da auf der Bühne steht. Sehr intellektuell, sehr ruhig, zurückhaltend, wirklich erstmal freundlich zuhören, redet gerne über so Kleinigkeiten. Was weiß ich, wenn man dem in Berlin über den Weg läuft, redet er über die Kneipe in dem Kiez. Wo gibt es eine gute Bratwurst? Was braucht man überhaupt für eine gute Soße, wenn man ein Stück Fleisch zubereitet? Also so Kleinigkeiten. Und da geht es dann gar nicht so um riesengroße, schwere Themen, sondern wirklich so um alltägliche, kleine Sachen. Und da kommt der sehr lustig, entspannt und eigentlich sogar fast schüchtern rüber.
Ja, das ist interessant, dieses fast schüchtern. Das sagen eigentlich alle, die ihn gut kennen, dass der komplett zurückgenommen ist. Und was viele nicht wissen, glaube ich, der hat ja auch Kinder. Der hat ja zwei Töchter, der hat einen Enkelsohn und er war ja auch verheiratet. Und die eine Tochter ist ja bei ihm aufgewachsen. Also er hat sich allein um dieses Kind gekümmert. Und die Tochter ist ja bis heute auch ganz, ganz eng mit ihrem Vater. Die sagen auch Papa. Also ist nicht so, dass man denkt, cooler Musiker und man spricht sich mit Vornamen an oder so, sondern nein, sie sagt Papa. Es gibt einen 15-jährigen Enkelsohn und auch mit seiner Mama und seiner Schwester ist er ganz eng. Also das wiederum, wie Hauke sagt, ist natürlich komplett konträr dessen, wie man ihn auf der Bühne erlebt. Also ich habe gestern Abend, ich habe bei dem Konzert auch gedacht, man kriegt fast Angst vor dem, weil der wirklich ein Tier ist da auf der Bühne und auch natürlich die Mimik und wie er geschminkt ist, das ist natürlich, im ersten Moment denkt man, wow, aber genau das Gegenteil im Privatleben.
Er hat ja auch nie einen Hehl daraus gemacht aus seiner Sexualität, ne, aus seinem Drang nach Sex etc. Also, aber natürlich auch alles als Kunstfigur. Es ist natürlich wahnsinnig schwer. Es ist interessant, was ihr beschreibt, also diesen Menschen auf der einen Seite. Wir haben, glaube ich, alle in den letzten Tagen sehr viel geredet mit Menschen aus der Medienbranche, Menschen, die auch Till Lindemann kennen. Mir wurde Ähnliches berichtet, also eher so ein bisschen ein Schock mit, oh, können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass da irgendwas gegen den Willen geschehen sein könnte, weil wir kennen Till ganz anders. Auf der anderen Seite muss man natürlich solche Vorwürfe auch immer extrem ernst nehmen und denen muss natürlich auch nachgegangen werden. Und dann ist man dann relativ schnell ja auch bei dieser Debatte, Werk und Werkurheber sind nicht notgedrungen identisch, Kunst sollte von dem Künstler getrennt werden. Viele andere Menschen sagen, das geht aber gar nicht. Diese ganze Debatte gab es auch schon mal während der MeToo-Bewegung, zum Beispiel als die Missbrauchsvorwürfe gegen Kevin Spacey aufgekommen sind. Dann wurde er aus einem Film geschnitten, der eigentlich schon fast fertig war, war dann nicht mehr Teil dieses Films. Nun werden natürlich auch bei Rammstein Stimmen laut, die zum Beispiel fordern, die Konzerte müssen abgesagt werden, die dürfen nicht mehr auf die Bühne gehen. Ich habe heute irgendwie gelesen, dass es auch schon eine Petition geben soll. Was haltet ihr davon? Sollte es nicht immer noch den Fans selber überlassen sein, ob sie diese Band unterstützen möchten, dafür Geld ausgeben, dahin gehen oder nicht? Und kommen wir bei sowas dann nicht vielleicht auch in so eine Art, relativ schnell auch in so eine Art Cancel Culture rein, wenn man jetzt den Menschen verbietet, auf die Konzerte zu gehen, beziehungsweise der Band auch verbietet zu arbeiten?
Na, ich finde, das kann man gar nicht verbieten. Also du kannst ja Fans nicht verbieten, zum Konzert zu gehen. Und ich finde immer, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Also da ist ja gar nichts bewiesen bis jetzt. Also es gibt eine Frau, das ist ja Shelby aus Dublin, die hat ja diesen ganzen Fall, sage ich jetzt mal, ins Rollen gebracht. Und sie hat eine Anzeige erstattet. Und alle anderen Frauen, die da gesprochen haben danach, machen es ja meistens auch anonym, was ich schade finde. Weil ich finde immer, dadurch, wenn man ein Gesicht auch sieht oder wenn man dann den Weg eben geht, dass man das wagt, sein Gesicht zu zeigen und sagen, ich habe das und das erlebt, wäre es natürlich auch sinnvoll im Sinne von allen anderen Frauen, die sowas behaupten, wenn man dann auch zur Polizei geht und wenn man sagt, okay, ich meine es wirklich so ernst, mir ist das passiert, das war ganz, ganz schlimm, weil natürlich ist es für jede Frau ein Schock, wenn auch nur ein bisschen was passiert ist von dem, was da behauptet wird. Aber solange das jetzt alles anonym läuft, solange es überhaupt keine Beweise gibt, also auch K.O.-Tropfen, was da ja immer wieder fällt, gibt es auch bis jetzt überhaupt keinen Nachweis. Es gibt nur Spekulationen, es gibt Vermutungen. Also warum soll man dieser Band jetzt verbieten, aufzutreten und warum soll man vor allem den Fans verbieten, zu diesem Konzert zu gehen.
Also du ganz klar gegen Konzertabsagen?
Ja.
Okay. Ich auch total. Also solange da nichts bewiesen ist, gibt es da nichts abzusagen. Alles, was um die Band vorher herum passiert ist in all den Jahren, das kennt sowieso jeder. Und da gab es auch nie die Ansage oder den Wunsch, das abzusagen. Und ich finde jetzt, solange das alles noch im spekulativen Bereich bleibt und es keine Ermittlungen gibt, gibt es keinen Grund, das abzusagen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein hochkomplexes Thema. Danke, dass ihr das so, ja, das doch so mit mir hier eingeordnet habt. Ich glaube, wir haben so gut es geht alle Facetten dieses Falls beleuchtet und sind natürlich weiter auch an der Recherche und werden über alles berichten, was da in den nächsten Tagen und Wochen ans Licht kommt. Und ich bin mir auch sicher, dass in unserer nächsten Folge das nochmal Gegenstand dieser Berichterstattung wird, denn das wird wahrscheinlich so schnell auch nicht abebben.
Nein, und deswegen auch nochmal wichtig zu sagen, wir fragen natürlich auch regelmäßig die Band an. Also wir fragen die Frauen an, um die es geht. Alle Frauen, über die wir jetzt gesprochen haben, fragen wir natürlich an, ob sie mit uns sprechen. Wir fragen natürlich auch die Band an, ob sie sich dazu äußern wollen. Bis jetzt gibt es ja nur dieses eine Statement. Das ist ja nach wenigen Tagen haben sie das veröffentlicht und haben gesagt, wir distanzieren uns davon. Es stimmt nicht. Und auch in unserem Falle gilt die Unschuldsvermutung. Und wir werden natürlich genau wie alle anderen Medien da auch dranbleiben und werden versuchen, mit allen Beteiligten zu sprechen.
Exakt. Liebe Hauke, vielen Dank für deinen Besuch. Ja. Wir würden dich nochmal einladen. Ne?
Klar.
Der Hauke, der hat uns wieder verlassen. Schön, dass er da war. Und jetzt geht es um einen anderen Mann. Und zwar um einen Prinzen, um Tanjas Lieblingsprinzen, Prinz Harry. Erstmals seit über 130 Jahren stand diese Woche ein Royal als Zeuge in einem Kreuzverhör. Gemeinsam mit anderen Prominenten hatte Prinz Harry Klage gegen den Verlag der Boulevardzeitung Daily Mirror eingereicht. Harrys Vorwurf, er soll jahrelang illegal abgehört und bespitzelt worden sein. Nun musste er tatsächlich als Zeuge vor Gericht erscheinen. Also 130 Jahre, das ist irre. Also das ist eine ganz, ganz schöne Nummer. Tanja, wie genau soll Harry denn bespitzelt worden sein?
Ja, also erst nochmal, er muss nicht vor Gericht, er wollte vor Gericht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also es gibt ja eine Sammelklage.
Genau, an der er beteiligt.
Genau, er ist beteiligt. Elton John zum Beispiel gehört ja auch zu diesem Kreis der Prominenten. Und er hat von Anfang an, muss man sagen, also viele der Prominenten, die da aussagen, die sind durch den Hintereingang reingegangen ins Gericht. Prinz Harry, das hat mich schon vor ein paar Wochen, ist mir das schon aufgefallen, er ist ganz bewusst vorne rum rein. Also er will das. Und man muss sagen, nötigt mir auch Respekt ab, dass er sich dem jetzt ausstellt, weil es gab ja doch einige Tage, wo er jetzt aussagen musste und es waren auch richtige Kreuzverhöre. Also der ist da nicht verschont worden. Ich fand nur interessant, der Richter fragte ihn ja, wie er angesprochen werden will und dann hat er gesagt, Prinz Harry. Ja. Also auch da wieder, der Titel ist wichtig, ist auch in Ordnung, es ist ja auch sein Geburtstitel. Ja, und er sagt, dass er ja schon als Kind oder als Teenager abgehört worden sei und dass damals, geht es ja um seine Ex-Freundin, die Chelsea Davy, die ja bis 2011 an seiner Seite war und er behauptet, dass es eben, als er ein Teenager war, immer wieder Artikel gab in diesen genannten Zeitungen, die du gerade erwähnt hast, und wo man sich damals oder wo er sich damals schon gewundert hat, wo haben die denn die Informationen her? Das können die doch nur haben, wenn die mich auf dem Handy oder auf dem Telefon abgehört haben. Mhm. Und darum geht es. Mhm. Wobei es gibt, auch wenn man ganz weit zurückgeht, dann sagte jetzt auch der Richter, er war ja damals noch ein Kind, er hatte noch gar kein Handy, dementsprechend hatte er auch keine Mailbox, also konnte damals wohl schlecht abgehört werden. Aber er meinte dann, seine Mutter hätte oft Anrufe bekommen, die hätte danach auch geweint. Also natürlich, ja, auch da wieder Lady Diana ist mit im Boot.
Das wollte ich gerade nämlich sagen. Also es ist mal wieder dieser Vergleich, den er dann immer wieder zu, ja, seiner Mutter zieht. Ich habe mir das Zitat auch nochmal aufgeschrieben. Die Leute haben meine Mutter als paranoid bezeichnet, aber das war sie nicht. Sie hatte Angst vor dem, was tatsächlich mit ihr geschah. Und jetzt weiß ich, dass es mir genau so ging. Und als er dann im Kreuzverhör ist und er nämlich wirklich auch damit konfrontiert wurde, dass er ja noch gar nicht abgehört werden, also dass man ihn gar nicht abhören konnte, weil er ja noch gar kein Handy hat, sagte er, meine Mutter wurde oft angerufen, häufig weinte sie danach. Ist das so diese typische Masche von Harry, vielleicht auch so ein bisschen, um Sympathien zu gewinnen, dass er immer wieder diesen Vergleich zu seiner Mutter zieht, immer wieder sagt, ja, mir geht es jetzt so wie meiner Mutter, weil er weiß, wie beliebt seine Mutter war, weil er weiß, sie war die Prinzessin der Herzen, die Prinzessin des Volkes, und dass er so versucht, so eine Art, ja, also Sympathiepunkte für sich zu gewinnen.
Ja, ganz klar. Also natürlich spielt auch das wieder eine Rolle. Und der Richter, das fand ich interessant, oder er wurde ja dann auch von dem Anwalt der Gegenseite gefragt, ob er denn wisse, dass seine Mutter ja ganz oft auch mit den Medien gesprochen habe. Also es war ja nie so, das kam ja alles auch raus im Laufe der Jahre, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Natürlich war Lady Diana beliebt und natürlich hat sie genau gewusst, wie sie sich zu inszenieren hat. Und natürlich hat sie mit der Presse gesprochen. Sie hat ja auch Fotografen angerufen. Also das war schon ein Geben und ein Nehmen. Und als der Richter bzw. auch der Gegenanwalt ihn das gefragt hat, da hat man schon gemerkt, wir hatten ja unsere Kollegin, die Monika Kennedy, die war ja live im Gericht dabei, die hat ja wirklich von morgens bis nachmittags da gesessen, hat jedes Wort mitgehört und da hat er dann ganz, ganz oft gesagt, das wisse er nicht, oder an seiner Reaktion hat man gemerkt, erzählte Monika, dass es ihm eben nicht gepasst hat, dass diese Fragen kommen, aber es ist ja ganz klar. Also auch da muss man sagen, Lady Diana war bei weitem kein Unschuldslamm und er versucht ja immer wieder seine Mutter damit ins Boot zu ziehen.
Was ich immer interessant finde, gerade in Großbritannien, auch vor den Gerichten, das hat man auch schon im Johnny Depp-Prozess gesehen und in vielen anderen, diesen Promi-Bonus, den gibt es da so nicht. Boris Becker auch ein Fall. Manchmal kommt es mir so vor, als sei es für Prominente vor Gericht in solchen Verfahren härter als für Normalsterbliche, wenn man das jetzt mal so flaps und lapidar sagen darf, weil doch tatsächlich manchmal auch Promi sein eher ein Minus sein kann vor den Gerichten dort und weil die Pressefreiheit da schon auch echt groß geschrieben wird, ne?
Ja, die Pressefreiheit wird groß geschrieben, wobei man muss sagen, der Verlag hat sich ja inzwischen auch entschuldigt. Also es ist wohl wirklich passiert, dass da illegale Methoden angewendet wurden. Das geht natürlich gar nicht. Also das geht nicht. Dafür hat sich der Verlag ja auch entschuldigt und auch bei Prince Harry hat gesagt, das wird nie wieder vorkommen. Aber ich finde nicht, dass man mit einem Prominenten anders umgehen sollte, als wenn jetzt du oder ich vor Gericht stehen würden. Also wenn ein Prinz Harry sagt, er will vor Gericht gehen, er will aussagen und nur nichts anderes als die Wahrheit, sagt man ja immer vor Gericht, ich sage die Wahrheit, nichts anderes als die Wahrheit. Also dann muss er sich das natürlich auch gefallen lassen, dass er genauso verhört wird wie jeder andere Mensch auch. Und das ist nicht angenehm. Also ich glaube, jeder, der schon mal vor Gericht war, ob das jetzt im Zeugenstand oder auf der Anklagebank, also das ist einfach nicht schön, wenn man in diesen Mühlen drin ist. Weil natürlich ein Richter, der hat knallharte Fragen oder der hat konkrete Fragen, nennen wir es so, und der will konkrete Antworten haben. Und da geht es auch nicht, dass ein Prinz Harry da sitzt und dann irgendwas rumfaselt. Nein, der muss dann auch konkrete Antworten liefern. Und das ist anstrengend. Also Monika hat uns ja auch erzählt, der wirkte dann in den Pausen, wirkte der auch relativ angeschlagen.
Tatsächlich hat Monika ihn ja auf dem Klo getroffen. Ne? Finde ich, für die Vorstellung finde ich grandios. Gehst auf eine Toilette und auf einmal steht Prinz Harry neben dir.
Gut, in dem Fall wusste man, dass er im Raum
ja,
ist.
Also ja, klar, aber
war es jetzt keine große Überraschung. Aber nein, das muss er sich gefallen lassen. Also
Romy, er soll ganz rote Wangen gehackt haben, ne? Wirkte total gestresst. Aber klar, wäre jeder
stressig
von uns.
Nein, es ist auch wirklich stressig. Und sowas dauert ja, so ein Kreuzfeuer dauert ja auch ein paar Stunden. Also da musst du konzentriert sein. Und wenn du natürlich immer nur sagst, daran kann ich mich nicht erinnern oder das weiß ich nicht mehr, das ist fürs Gericht natürlich jetzt auch nicht wirklich, von Vorteil. Und er hat ja sowieso, er ist ja sowieso gleich mit einem, der Richter war nicht ganz so happy, weil eigentlich haben die gesagt, jeder Zeuge soll am Tag vorher schon da sein, damit, wenn das Gericht früher fertig ist, damit die Zeugen quasi vorher drangenommen werden können. Und es war natürlich so, also er hätte auch am Montag schon aussagen können, er war aber noch gar nicht da, weil er wollte den zweiten Geburtstag seiner Tochter in Amerika feiern und dementsprechend kam er dann wirklich kurz vor knapp vor dieser Aussage erst in London an.
Ja, es könnte ja sein, dass Harry noch mal aussagen muss. Aber dann geht es um einen möglichen, seine Drogenvergangenheit. Ne?
Also, das ist eigentlich der viel spannendere
Part. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr spannend, weil Harry ja in seinem Skandalbuch sehr offen über seinen Drogenkonsum gesprochen hat. Und wenn man nach Amerika einreist, dann muss man ja angeben, ob man Drogen konsumiert, konsumiert hat etc. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, was hat Harry da angegeben? Hat er gesagt, dass er Drogen konsumiert nicht oder je hat? Und da könnte ihm ja sogar drohen, dass er möglicherweise das Land verlassen muss.
Naja, die Behörden klären ja jetzt erstmal, wie ist der eigentlich eingereist? Mit welcher Art von Visum ist Prinz Harry eigentlich eingereist? Wir wissen ja, er lebt inzwischen mit seiner Frau, mit seinen beiden Kindern in Amerika. Und wie du es sagst, jeder Mensch, der nach Amerika einreist, bekommt ja diese berühmte Karte. Und dann musst du alles ordnungsgemäß ankreuzen. Und wenn du lügst und die finden das raus, dann gnade dir Gott. Also dann gnade dir die Ausweisung und du kannst doch nicht mehr so einfach einreisen nach Amerika. Und auch dem muss sich jetzt Prinz Harry stellen. Und da muss ich nur sagen, dieses Buch, was er geschrieben hat, da ist ja ein Riesenverlag steckt ja dahinter. Also ich gehe mal davon aus, dieses Buch wurde 1000 Mal gelesen. Es gab mehrere Anwälte, die dieses Buch geprüft haben, bevor es auf den Markt kommt. Warum hat ihm kein Mensch scheinbar gesagt, dass das ja, dass er sich damit selbst ein Ei ins Nest legt mit dem, was er in diesem Buch schreibt? Weil er schildert seine Kokainvergangenheit, er hat Kokain ausprobiert, er hat Pilze ausprobiert, er hat verschiedene Substanzen ausprobiert. Und das haben natürlich jetzt auch die Behörden in Amerika zur Kenntnis genommen. Und dadurch kam ja dieses Verfahren erst ins Rollen.
Ja, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Fragen wir doch mal beim Verlag nach, warum da niemand auf die Finger geguckt hat. Bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ist da ja immer wieder, wenn Prominente in Gerichtsverfahren verwickelt sind, ist das immer höchst interessant, was da passiert. Ich legendär letztes Jahr Johnny Depp, also ganz großes Kino war das. Und vom großen Kino, royalem Gerichtskino, gehen wir noch mal zu Let's Dance. Die Staffel ist zwar vorbei, aber es gibt zwei Personen, die uns weiterhin beschäftigen. Profitänzerin Jekaterina Leonova und Mentalist Timon Krause haben nicht nur auf dem Let's Dance-Parkett leidenschaftlich getanzt, auch hinter den Kulissen hat es gefunkt. Er hat für sie sogar seine Verlobte verlassen, Tanja. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, kann das halten? Hat diese Liebe eine Chance? Wenn erstmal die Let's Dance-Staffel vorbei ist und die alle aus ihrer kleinen, schnuckeligen Let's Dance-Welt rauskommen, dann kommt doch erstmal der Alltag und dann werden wir sehen, ob das funktioniert oder nicht. Und die sind aber noch ein Paar.
Ja, sie sind ein Paar und vor ein paar Tagen fand bei RTL schon eine heimliche Aufzeichnung statt für eine Show, die wohl vor Weihnachten ausgestrahlt werden soll. Da hat die Ekaterina mitgetanzt und wie mir gesagt wurde, saß Timon im Publikum. Wir haben ja auch ein Foto veröffentlicht von den beiden, das ist vor der Sendung aufgenommen worden. Das hat er ganz kurz gepostet, dann musste es wieder entfernen oder sie hat es gepostet, so Ekaterina hat es gepostet, das musste sie dann wieder entfernen, um ja die Show noch nicht quasi anzuteasern, aber er ist jetzt tatsächlich bei ihr in München. Und wie mir meine Vögelchen zwitschern rund um das Paar, wollen die beiden jetzt sogar bald in den Urlaub fahren. Er hat nämlich jetzt bald Geburtstag und da wollen die beiden tatsächlich ihren ersten Liebesurlaub wagen.
Und wie leben die jetzt eigentlich? Weil er ist ja zu Hause rausgeflogen, wir haben nichts Gegenteiliges gehört, dass seine Ex-Verlobte ihm irgendwie wieder die Haustür geöffnet hat. Warum auch, wenn man mit einer anderen Frau zusammen ist? Also die soll die mal schön zuhalten, wäre jetzt mein Rat. Und dann haben sie ja im Hotel gelebt, Ekaterina und er. In Köln leben ja immer alle Tänzer und alle Kandidaten. Teilweise, wenn sie nicht gerade selber in Köln leben, leben die im Hotel. Dort haben sie dann zusammen gelebt. Wo wohnen die jetzt?
Na, die Ekaterina hat ihre Wohnung in München, die hat sie auch nie aufgegeben. Die hatte sie sogar noch, als sie mit ihrem sehr reichen Ex-Verlobten zusammen war. Und da hat sie ja ihren Job zwar gekündigt, aber die Wohnung hat sie behalten. Als hätte sie schon so eine Vorahnung gehabt.
Ah, und
meine Infos ist, dass sie da jetzt sind. Also der Timon ist bei ihr und wie gesagt, die bereiten sich jetzt auf ihren Liebesurlaub vor. Also noch funktioniert's. Und mir wird ja auch immer wieder gesagt, die Ekaterina sei sehr verliebt in den Timon und er ja auch in die Ekat. Also von daher drücken wir den beiden mal die Daumen.
Ja, das wird dann wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis er bei ihr einzieht, oder?
Naja, zumindest meines Wissens hat er keine eigene Wohnung im Moment. Mhm. Und vielleicht wohnt er auch, wenn er in Berlin ist, bei Freunden oder bei seiner Familie. Und wenn er in München ist, natürlich wohnt er bei Ekat.
Das heißt, so ein bisschen Pendelei jetzt zwischen Berlin und München.
Gut, er wird ja auch bald mal wieder seinem Beruf nachgehen müssen. Also er ist ja von Berufswegen auch immer wieder unterwegs. Das ist ja bei diesen Künstlern so, die sind natürlich nicht immer an einem Ort. Also von daher gehört Kofferpacken und Reisen natürlich immer dazu. Die Ekat wird man jetzt mal schauen. Also die hat ja jetzt außer RTL diese Let's Dance-Shows, hat sie meines Wissens jetzt keinen festen anderen Job. Muss man jetzt mal abwarten, wie das weitergeht.
Ja, sind wir auch gespannt. Ich habe auch so ein bisschen so in den letzten Tagen mal mit ein paar Leuten gesprochen, die auch bei Let's Dance dabei waren, die sagen, ja, das ist schon ziemlich fest zwischen den beiden. Also
sie haben zumindest kein Geheimnis draus gemacht.
Nee, gar nicht.
Also hinter den Kulissen
gar nicht.
Die sind ganz offen mit umgegangen und die sind wohl so verstrahlt und so verknallt ineinander, dass es gar nicht möglich war, da ein Geheimnis draus zu machen. Und der Ekat ist es wohl ganz, ganz wichtig. Und vor allem, sie hatte es ja schon mal erlebt, dass da auch eine große Liebe war. Und derjenige welche hat sich dann aber nicht zu ihr bekannt. Und ich glaube, dass sie jetzt einfach auch will, dass die Öffentlichkeit weiß, wir beide sind ein Paar und das ist jetzt meiner.
Ja, der Name, den wir hier nicht aussprechen dürfen.
Genau, juristisch verboten dürfen wir den Namen nicht aussprechen. Aber es gab, wie ja, glaube ich, viele Let's Dance-Fans wissen,
es gab mal so einen heißen Musiker, mit dem sie auch zusammen getanzt hat.
Es gab schon mal andere Männer in ihrem Leben. Aber jetzt, nein, also jetzt wird mir gesagt, die will das jetzt nicht verstecken, die Ekat. Die will, dass alle Welt es weiß, dass sie mit Timon zusammen ist. Und
was ja in meinen Augen auch immer so ein bisschen eine Masche ist, weil ich glaube, sie hat vielleicht doch noch Angst, dass er zu der Ex-Verlobten zurückgeht. Und je mehr Leute das wissen, desto sicherer fühlt sie sich vielleicht auch. Also
da kann, glaube ich, die Ekat machen, was sie will. Also wenn Timon zurück wollte zu seiner Ex-Verlobten, ich glaube, dann würde er auch gehen. Aber es erschwert natürlich einiges, wenn jetzt viele Menschen wissen, dass die beiden ein Paar sind.
Genau das meinte ich damit. Ja. So, liebe Tanja, guck mal, es ist schon wieder, wir haben jetzt schon wieder sehr, sehr lange gesprochen, aber es ist natürlich auch, nochmal abschließend, dieser ganze Rammstein-Fall ist natürlich auch nicht einfach in drei Sätzen zu besprechen. Es ist sehr komplex, es gibt viele Hintergründe, deswegen war es, glaube ich, wichtig, dass wir uns heute dem etwas länger gewidmet haben. Wie vorhin schon angekündigt, gehe ich davon aus, dass wir nächste Woche auch nochmal darüber sprechen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich wie immer bei Ihnen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Denken Sie bitte daran, dass es uns auch als Podcast gibt und hier auch nochmal die kleine Erinnerung an unseren neuen YouTube-Kanal Bildpromis. Folgen Sie uns, abonnieren Sie uns, da freuen wir uns sehr. Verpassen Sie keine einzige Folge Zuckerbrot und Peitsche. Bis nächste Woche. Tschüss.